DW Menschen und Märkte.
Die Zinsen bleiben unverändert. Wann packt EZB-Chef Mario Draghi die dicke Bertha aus? 50 Jahre und kein bisschen leise. Die Stiftung Warentest will verstärkt ins Internet. Und schließlich miete dir deinen eigenen Fremdenführer. Ein deutsches Start-up-Unternehmen macht es möglich. Willkommen zu unserem Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Rolf Henkel. Europas Währungshüter halten am Zinstief fest und ringen um weitere Mittel gegen Mini-Inflation und Konjunkturschwäche. Der Leitzins im Euroraum bleibt nach dem heutigen Beschluss der Europäischen Zentralbank auf dem Rekordtief von 0,05%. In den vergangenen Wochen hat EZB-Präsident Mario Draghi mehrfach die Finanzmärkte überrascht und bewegt. Draghi hat zwar noch nicht direkt gesagt, dass die EZB Staatsanleihen kaufen werde, aber Börsenhändler hatten den Eindruck, dass ein solcher Schritt mit jedem Auftritt Draghis wahrscheinlicher geworden ist. Sie erwarten, dass dann noch mehr Geld in die Märkte fließen und die Kurse weiter nach oben treiben wird. Aus Frankfurt meldet sich Dorothee Holz.
Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat den Finanzmärkten zum Jahresende ein echtes Wechselbad der Gefühle beschert. Kaum fing er an zu reden, schoss der DAX nach oben auf das neue Rekordhoch von 10.083 Punkten. Doch gleich darauf fiel der Index wie ein Stein runter, sogar um über 200 Punkte. Ulf Kraus, EZB-Beobachter bei der Helaba.
Wahrscheinlich waren die Erwartungen ein bisschen zu groß, dass jetzt, sag mal so, Mario Draghi jetzt in die Vollen geht und bereits in diesem Jahr schon mit einem verbreiterten Ankaufprogramm, das natürlich auch Staatsanleihen beinhaltet, auf Sendung geht. Und das hat ein bisschen die Euphorie der letzten Wochen dann wieder genommen.
In die Vollen gehen heißt, zur schärfsten Waffe zu greifen, die die Notenbank hat, in großem Stil Staatsanleihen zu kaufen.
Ja, natürlich wartet der Markt auf diese zusätzliche Liquidität. Die ist natürlich eine Art Treibmittel für Aktien. Aber auch der Rentenmarkt ist natürlich drauf aus, dass hier zusätzliche Liquidität und renditesenkenden Maßnahmen von Seiten der EZB kommen. Aber die sind eben ausgeblieben. Wohl auch, weil man noch natürlich weiter abwarten will, wie die bisherigen Maßnahmen anschlagen.
So hat die EZB bereits den Banken in großem Stil Geldspritzen verabreicht, hat Pfandbriefe gekauft und nach Meinung der Beobachter hat sie auch die Absicht, bei Unternehmens- und Staatsanleihen zuzuschlagen. Das haben sie aus der heutigen EZB-Sitzung herausgehört. Die Frage ist nur, wann. Und diese Frage hängt sehr stark von der Entwicklung der Inflation ab. Der wichtigste Faktor ist hier der Ölpreis. Einerseits ist ein sinkender Ölpreis gut für die Konjunktur. Andererseits werden die Preise dadurch weiter nach unten gedrückt. Also gut für die Verbraucher, aber schlecht für die EZB.
Wenn jetzt auch über die Energieschiene die Inflationserwartungen nochmals gedrückt werden, das ist eben, glaube ich, Mario Draghis Befürchtung, dann kommen wir noch stärker in diese deflationären Zone rein. Und da hat natürlich die EZB ein Auge drauf.
Weil damit das Wachstum gefährdet sein könnte. Der im Raum stehende Staatsanleihekauf ist also auf das nächste Jahr verschoben. Ulf Kraus und auch sein Kollege Nikolaus Heinen von der Deutschen Bank haben dabei aber ein mulmiges Gefühl. Kurzfristig könne das ja hilfreich sein, könne die Euro-Wirtschaft beflügeln, aber langfristig führe es zu Fehlanreizen.
Schon heute sehen wir, dass die EZB allein über die Ankündigung im Falle eines Falles alles zu tun, also auch Staatsanleihen aufzukaufen, die Zinsen für die Krisenstaaten niedrig gehalten werden. Und wo die Zinsen niedrig sind, da lässt natürlich auch der Reformeifer nach. Und das ist natürlich problematisch für die Krisenstaaten und vor allem für ihre Wachstumsperspektiven.
Die Gegner und die Befürworter von Staatsanleihekäufen werden wohl nie zusammenkommen. Die EZB, die ja auch in dieser Frage gespalten ist, muss aber irgendwann zu einer Entscheidung kommen. Spätestens dann, wenn die Euro-Krise, die seit 2 Jahren ziemlich abgehakt ist, wieder aufflammen würde, glaubt Ulf Kraus von der Helaba.
Man kann sich nie sicher sein, dass es alles von selber ein Selbstläufer ist und dass wir uns auf dem aufsteigenden Ast ist. Und ich glaube, das beschäftigt auch die EZB. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum sie gerne Staatsanleihen kaufen würde, weil sie damit natürlich die Refinanzierung der Staaten sichern könnte. Und das war ja der kritische Punkt bei der Euro-Krise.
Händler hatten inzwischen Gelegenheit, die EZB-Sitzung etwas zu verdauen, aber die Stimmung hat sich nicht gebessert. Der DAX baute seine Verluste nach Ende der Draghi-Pressekonferenz aus. Die Zehntausender-Marke rückte wieder in weite Ferne. Dass die EZB jetzt noch nicht in die Vollen geht, hat dem Euro etwas geholfen. Der Euro steigt auf 1,24 Dollar.
Ihr Urteil ist oft entscheidend für den Erfolg eines Produkts. Die Stiftung Warentest ist so bekannt wie keine andere Prüfinstitution in Deutschland. Sie wurde vor 50 Jahren am 4. Dezember 1964 ins Leben gerufen. Viele sagen, die Tests der Stiftung seien nicht aktuell. Oft würden Produkte getestet, die es so gar nicht mehr am Markt gäbe. Das ist leider oft richtig, liegt aber an der Arbeitsweise der Stiftung. Sie lässt sich nicht von den Herstellern optimierte Vorserienmodelle zur Verfügung stellen, sondern schickt anonyme Einkäufer durchs Land. Die Produkte werden in unabhängigen Laboren geprüft. Das ist objektiver und realitätsnäher als jeder andere Test, dauert aber eben auch seine Zeit. André Tonn über 50 Jahre Stiftung Warentest.
Das Wort der Berliner Warentester hat Gewicht. Zwei Drittel aller Deutschen kennen die Stiftung und vertrauen ihren Testurteilen. Sie sind damit verkaufsfördernd, können aber auch genau das Gegenteil bewirken. Wie im Fall der Schokolade Ritter Sport. Die Warentester schlussfolgerten bei den Tests, dass nicht ein natürliches, sondern ein künstliches Aroma verwendet wurde. Das darf die Stiftung nun nicht mehr behaupten, entschieden die Juristen. Die entsprechende Passage im Testurteil musste geschwärzt werden. Doch auch heute noch gibt sich Stiftungsvorstand Hubertus Primus im Fall Ritter Sport nicht geschlagen.
Die Sache ist nach wie vor natürlich ungeklärt. Ist es ein chemisch hergestellter oder ist es ein natürlicher Aromastoff? Aber wir erkennen das an, dass wir da besonders hohe Anforderungen erfüllen müssen. Wenn wir schreiben nachgewiesen, erwartet der Verbraucher, dass da was Messbares ist. Also haben wir das Urteil des Oberlandesgerichts im einstweiligen Verfügungsverfahren akzeptiert.
Einzelne Testurteile waren in den vergangenen 50 Jahren immer wieder ein Anlass dafür, dass sich die Berliner Warentester mit Unternehmern in den Haaren lagen. Dabei ging es mal um Kosmetikprodukte, Waschmaschinen oder auch um E-Bikes. Die Hersteller warfen der Stiftung vor, bei ihren vergleichenden Tests höhere Maßstäbe anzulegen, als von Gesetzes wegen verlangt. Doch unter bestimmten Voraussetzungen ist das der Stiftung Warentest gestattet, entschied der Bundesgerichtshof in den 70er und 80er Jahren.
Wenn wir die Untersuchung objektiv, neutral und sachkundig durchführen, unser gesamtes Instrumentarium einhalten, haben wir einen sehr breiten Ermessensspielraum bei der Bewertung von Produkten. Wir dürfen auch über bestehende Normen und Grenzwerte hinausgehen, wenn es dem Verbraucherschutz dient.
Am häufigsten finden sich die Produktergebnisse in der Zeitschrift Test. Sie erscheint seit 1966. Eine zweite Zeitschrift startete die Stiftung Warentest 1991. In den Ausgaben von Finanztest werden seither Versicherungen, Bausparverträge und andere Finanzprodukte unter die Lupe genommen. Oft hätten die Tester ein gutes Gespür bewiesen und als erste in Deutschland vor möglichen Gefahren im Finanzbereich gewarnt, lobt Stiftungsvorstand Hubertus Primus.
Dank unserer Forderungen kann heute jeder mit Hilfe des effektiven Jahreszinses Immobilien und andere Kredite vergleichen. Und wir haben schon 2010 vor dem Kauf von Genussscheinen der Firma Procon gewarnt. Genauso wie vor den Anlageprodukten der Kaupthing Bank während der Finanzkrise.
Den Haupterlös erzielt die Stiftung Warentest auch heute mit Druckerzeugnissen. Doch die verkaufen sich nicht mehr so gut wie noch vor Jahren. Daher baut die Stiftung ihr Angebot im Internet weiter aus. Derzeit beläuft sich der Umsatz des Online-Geschäfts auf rund 10%. Doch dieser Bereich soll in den nächsten Jahren kräftig wachsen, sagt Hubertus Primus voraus. Sein Ziel ist,
dass der Verbraucher nicht nur einzelne Testergebnisse abruft, sondern Empfehlungen bekommt, wie er zum Beispiel mit der Geldanlage weiter umgehen soll, was er tun soll. Nicht nur wie in der Finanzkrise immer Kaufempfehlungen, sondern vielleicht auch Verkaufsempfehlungen, wo wir ihn begleiten, auch was die Versicherung angeht, dass wir das über test.de abwickeln können.
Auch wenn die Online-Präsenz zunehmen wird, hingegen orientiert man sich bei den Produkttests auch künftig an wissenschaftlichen Maßstäben und wahrt so seine Unabhängigkeit, verspricht Stiftungsvorstand Primus.
André Tonn über 50 Jahre Stiftung Warentest. Die Deutschen sind ja nach wie vor Reiseweltmeister. Ob allein oder in der Gruppe, sie zieht es bis in den letzten Winkel der Welt. Nur da stehen sie vor Ort dann manchmal wie der Ochs vorm Berge. Ein Jungunternehmer aus Bochum hat aus eigener Erfahrung eine Marktlücke entdeckt und daraus quer über den Globus ein Geschäft gemacht. Er suchte bei einem Türkei-Aufenthalt einen ortskundigen Führer in Istanbul. Es gab aber nur Angebote von der Stange. Heute, 4 Jahre später, bietet er Reisenden 5.500 deutschsprachige versierte Fremdenführer in über 110 Ländern auf allen Kontinenten an. Egal, ob man Kirchen in Rom, Kneipen in Glasgow oder das wahre Leben in den Hinterhöfen von Timbuktu erkunden will. Die Nachfrage ist da, das Geschäft floriert. Klaus Deuse berichtet.
Über 64 Milliarden Euro geben die Bundesbürger für die angeblich kostbarsten Wochen des Jahres aus, für einen Urlaub im Ausland. Damit gehören sie zu den Reiseweltmeistern. Doch selbst Weltmeister kommen rund um den Globus nicht ohne den versierten Beistand eines Ortskundigen aus, wenn sie ihr Reiseziel abseits touristischer Trampelpfade erkunden möchten. So wie Florian Ziegler, als er vor 4 Jahren in Istanbul einen ganz persönlichen Blick hinter die Kulissen der Metropole am Bosporus werfen wollte und dabei eine Marktlücke entdeckte.
Ja, Tourguides waren für mich bis dahin einfach nur Leute mit einem Regenschirm und einem Schlepptau an Leuten im Hintergrund.
Nur die suchte er gerade nicht. Eine Stadt aber aus der Sicht eines Einheimischen erkunden zu können, mit diesem Wunsch, war Ziegler überzeugt, könne er kaum alleine stehen. Natürlich nicht nur in Istanbul, sondern letztlich überall auf der Welt. Darum macht er sich rund um den Globus auf die Suche nach Tourguides, die auf die persönlichen Wünsche von Touristen eingehen.
Es gibt Preisvergleichsseiten für Hotels, für Flüge, für Mietwagen, aber ich kannte kein Portal, wo ich sagen konnte, okay, wo finde ich denn jetzt wirklich verschiedene Tourguides?
Heraus kam die Idee zur Gründung eines Start-up-Unternehmens für ein touristisches Zusatzprodukt, und zwar Rent a Guide. Das Unternehmen stellt auf private Anfrage spezielle Touren mit deutschsprachigen Führern zusammen.
Wir haben im Moment 5.500 Tourguides weltweit in über 110 Ländern unter Vertrag.
Mit jedem dieser Führer steht man in Kontakt, entwickelt mit ihnen gemeinsam das Angebot vor Ort. Inzwischen hat das Start-up-Unternehmen mit Sitz in Bochum rund 16.000 Touren im Programm.
Wir haben kulinarische Führungen, wir haben Architekturführungen, wir haben Brauhausführungen, Kostümtouren in Dresden als Beispiel.
Darüber hinaus prüft das 20-köpfige Team nach den Worten von Mitarbeiterin Nicole Griefan in jedem Fall, ob sich spezielle Nachfragen realisieren lassen. In der Regel erfährt der Kunde, ob es für seinen persönlichen Tourenwunsch eine zugeschnittene Lösung gibt, innerhalb von 2 Tagen. Auch für Wünsche, die auf den ersten Blick aus dem Rahmen fallen.
Es war eine Familie, die wollte im Piemont eine Tour machen, ja, eine Trüffeltour mit einem Schwein oder einem Hund.
Den dafür passenden Führer mit trüffeltauglichem Vierbeiner konnte Rent a Guide ebenso ausfindig machen wie einen amtlich anerkannten Begleiter für das Einlaufen in den Hafen der Ehe jenseits der Alpen. Da
hat ein Ehepaar in Italien geheiratet, brauchte für ein Standesamt eine Begleitung, die es eben von Italienisch auf Deutsch übersetzt hat, Deutsch-Italienisch, danach auch die Hochzeitfeier so ein bisschen begleitet hat. Das hat wunderbar funktioniert.
Bei Rent a Guide finden sich Reiseführer für alle Zwecke. Von der Shoppingtour in Modemetropolen wie Mailand bis hin zu Whisky-Brennerei-Besuchen in Schottland. Und Gäste von Kreuzfahrtschiffen, denen die Landausflüge der Reedereien zu einfallslos erscheinen, können bei dem Bochumer Unternehmen ortskundige Guides anheuern, die sie abholen, sobald das Schiff im Hafen angelegt hat. Zusatzpakete, die Kreuzfahrer immer öfter buchen. Egal wo auf der Welt, alle Guides, mit denen man zusammenarbeitet, besitzen nach den Worten von Start-up-Gründer Florian Ziegler die erwiesene Kompetenz für Tour und Thema.
Und da ist wirklich alles dabei, vom pensionierten Polizeibeamten der Reeperbahnführung in Hamburg präsentiert, bis zum pensionierten Architekten, der das halbtags aus Spaß macht, bis zu klassischen Vollzeitprofis.
Das Angebot ist breit gefächert. Dazu gehört eine private Tour in Paris mit Chauffeur samt einer Führung nach individuellen Schwerpunkten durch den Louvre ohne Wartezeit für rund 600 Euro, ebenso wie eine Führung durch die armseligen Wohngebiete abseits der Copacabana in Rio de Janeiro.
Da gibt es einen deutschen Auswanderer, der mittlerweile in einer Favela lebt. Und das ist natürlich eine ganz, ganz besondere Sicht der Dinge. Ein Einheimischen, der auch nochmal deutsche Wurzeln hat, der also beide Kulturen kennt.
Was mit einer aus persönlicher Erfahrung herausgeborenen Idee begann, hat sich im Land des Reiseweltmeisters Deutschland inzwischen als marktaugliche Unternehmensgründung erwiesen.
Ja, im Jahr ist es so, dass wir momentan knapp 100.000 deutsche Touristen auf Touren schicken. Der Umsatz liegt im siebenstelligen Bereich.
Mit steigender Tendenz gen Millionengrenze. Denn bei Rent a Guide verzeichnet man auch zunehmend mehr Nachfragen aus dem Ausland nach geführten Individualtouren durch Deutschland.
Klaus Deuse über das Start-up Rent a Guide. Das war's in unserem Wirtschaftspodcast. Redakteur im Studio war Rolf Wenkel, in der Technik war Gerd Georgi Und wir sagen Tschüss und bedanken uns fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.